Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen neuen Partner. Wenn ihr in MedTech, Life Science oder Digital Health arbeitet, kennt ihr das wahrscheinlich. Gute Leute zu finden, wird immer schwieriger. Gerade bei den verschiedenen Rollen im Quality Management, im Klinikalltag, im Engineering oder im Digital Health dauert es oft Monate, bis die richtige oder passende Person gefunden ist. Tja, und manchmal findet man sie gar nicht. Genau darauf hat sich Yeah Deutschland spezialisiert. Yeah unterstützt Unternehmen dabei, hochqualifizierte Expertinnen und Experten zu finden. Das gilt sowohl für Festanstellungen, akademische Arbeitnehmerüberlassung, wie auch für Freelancer-Projekte. Hierbei ist besonders spannend, wie groß das Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten ist, die genau in diesem regulierten und innovationsgetriebenen Bereich arbeiten. Wenn ihr also gerade ein Team aufbaut, ein Produkt entwickelt oder eine Schlüsselrolle zu besetzen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in das Healthcare-Angebot von Yeah Deutschland werfen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder direkt unter yeah/healthcare. Geschrieben wird Yeah, Yer. Und jetzt starten wir in eine neue Folge des Rocketing Healthcare Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ich habe heute zwei Gäste zu Gast. Einmal den Dennis Schneider und einmal den Radwan Tajuddin. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, CEO und CTO von Deskbot.io. Und wir hören natürlich gleich, was ihr genauer tut und wo ihr ansetzt mit eurer Lösung. Aber wenn wir in den Podcast starten, dann wollen wir mal zuerst ein bisschen was von unseren Gästen erfahren. Und daher stellt euch doch mal ganz kurz selbst vor, was ist so euer Hintergrund, was macht ihr vielleicht auch außerhalb der Gründungswelt, was ist euch wichtig?
Sehr gern. Ja, ich bin der Dennis. Danke für die Einladung nochmal, Peter. Wir freuen uns total, dass wir heute mit dabei sein können bei Rocketing Healthcare. Ja, wir sind mit Deskbot.io am Start. Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Radwan und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben uns bei unserem MBA kennengelernt und können wir auch später noch ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht außerhalb jetzt der Arbeitswelt. Ich bin auf jeden Fall großer Bergfan, Bergsportfan. Ich gehe sehr gern in die Berge, Bergsteigen. Ja, war auch schon auf dem höchsten Berg Europas, auf dem Kontinentaleuropas, auf dem Elbrus und auch schon auf verschiedenen anderen höheren Gipfeln hier im Alpenraum.
Ja, und von meiner Seite, ja, ich bin Radwan Tajuddin. Danke für die Einladung, Peter. Ich komme aus dem Libanon und ich wohne in Deutschland seit 6 Jahren. Und ursprünglich bin ich, im Studium bin ich Astrophysiker, habe ich viel Forschung in Astrophysik gemacht, bis ich mir entschieden habe, auf IT-Consulting und dann am Ende eine Startup zu gründen. Genau, das freut mich sehr gerne, dabei zu sein.
Ja, du hast jetzt, Radwan, du hast jetzt ein bisschen angedeutet, so Stationen. Lass uns mal auf die Station ein, weil ihr wart ja noch nicht immer Healthcare-Founder. Also ihr habt ja auch was davor gemacht. Was ist so euer Hintergrund?
Ja, vielleicht dann könnte ich dann direkt übernehmen. Genau, ich habe Astrophysik studiert, wie gesagt. In Frankreich habe ich meine Promotion abgeschlossen und dann habe ich in Forschung 5 Jahre lang in Amerika gearbeitet mit NASA, Satellitendaten und danach bin ich nach Deutschland gezogen und war ich IT-Consultant bei einer Unternehmensberatung, die heißt Define. Und dann habe ich mir entschieden, habe ich genug Fähigkeiten, analytische, technische Fähigkeiten, um mein eigenes Startup zu gründen. Dann haben wir uns gedacht, welches Thema wäre das Beste. Wir können ein bisschen mehr erzählen, wie kamen wir zu diesem Punkt. Aber vielleicht könntest du, Dennis, ein bisschen mehr erzählen.
Ja, sehr gern. Ich bin ursprünglich aus Reutlingen, Stuttgarter Gegend, bin dann für meinen Luft- und Raumfahrt-Master nach München gegangen, bin auch seitdem hier geblieben, wohne hier auch und ja, bin dann sehr schnell nach meinem Studium tatsächlich in die Startup-Welt gegangen, bin einem Startup der Unternehmertum beigetreten, Park hier hieß das und habe mich dort in die Produktmanagement-Rolle entwickelt, nachdem dann Park hier einen Exit hatte, ist bei mir dann auch die Entscheidung da gewesen, ein eigenes Startup zu gründen und diesen Wunsch, der immer größer wurde, auch umzusetzen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann Radwan kennengelernt. Und ja, meine Mutter ist Physiotherapeutin, Osteopathin, meine Frau ist Ärztin. Dementsprechend habe ich schon sehr, sehr lange auch mitbekommen, was denn eigentlich im Hintergrund so los ist im Gesundheitssystem, da viel hinter die Kulissen schauen können und natürlich viele Reibungspunkte immer beobachten können. Und an dem Punkt haben Radwan und ich uns dann auch gefunden und so hat das sehr gut zusammengepasst und dann haben wir losgelegt. Ja, vielleicht.
Ja, dann lass uns da mal einsteigen, mit was ihr losgelegt habt, weil ihr habt ja ein ganz konkretes Thema gesehen. Du hast ja so ein bisschen angedeutet, Physiotherapie, da dreht sich's ja schon ein bisschen rum. Das heißt, was für ein Thema habt ihr gesehen und was hat euch dann bewogen zu sagen, hey, ja, da wäre vielleicht eine Gründung sinnvoll?
Die Idee kam also persönlich, ne? Also ich habe versucht, einen Termin beim Arzt oder in einer Physiotherapiepraxis auszumachen und dann keiner ging ran. Das war ziemlich frustrierend, weil ich mehrmals versuche, einen Termin zu buchen und dann ging die Praxis nie ran. Ich konnte keine Nachricht lassen, ich konnte mit keinem KI sprechen oder sowas, also konnte nicht rangehen. Das hat persönlich angefangen, diese Frustration. Dann habe ich mit Freunden, mit Kollegen, mit Dennis natürlich darüber gesprochen, dass es tatsächlich ein Problem, das existiert. Wir hatten dann mehrere Interviews mit Therapeuten, mit Ärzten, mit Rezeptionisten ausgeführt und wir hatten gemerkt, dass es eigentlich ein Problem nicht nur auf Patientenseite, sondern auch auf Rezeptionsseite. In den Praxen sind überlastet, die Praxen bekommen viele Anrufe, die Rezeption hat viele andere Sachen zu tun, als nur ans Telefon gehen. Nach weiterer und tieferer Suche haben wir auch gemerkt, dass es ein großes Problem in Deutschland ist, wegen Fachkraftmangels. Und die Praxen könnten keine Rezeptionisten, also mehr Rezeptionisten nicht anstellen. Und daher kamen wir zur Idee, okay, vielleicht können wir einen KI-Telefonassistent aufbauen, der die Anrufe übernimmt und dann die Aufgaben selber erledigen kann. Und da haben wir dann gebrainstormt, welches unser Segment am Anfang war, nicht nur Physiotherapie, war andere Segmenten, haben wir, ich und Dennis, gebrainstormt, bis wir zu dieser Idee kamen.
Und das war ja so im Endeffekt auch der Startpunkt, wir haben ja gesagt am Eingangs Deathbot.io. Dennis, wenn du das Ganze jetzt ganz kurz mal pitchen würdest, was ist dann eure Lösung gewesen? Was habt ihr mit Deathbot.io jetzt am Markt gebracht?
Gerne. Wir schließen eben eine Lücke im Markt und zwar in der Physiotherapie ist die Terminvereinbarung sehr kompliziert. Es hat auch hohe Anforderungen da an das Personal und es gab am Markt einfach keine Lösung, die diese Aufgabe Ende zu Ende ohne Nacharbeit, ohne Doppelarbeit lösen konnte. Das heißt, es gab verschiedene Probleme im Markt, fehlende Schnittstellen zu Praxissoftwares, aber auch, dass der Komplexität nicht gerecht werden konnte in diesem Segment. Und wir haben jetzt eine Lösung gebaut, die eben eine digitale Rezeptionskraft für Physiotherapiepraxen darstellt, die 24/7 rund um die Uhr arbeitet, Ende zu Ende die Anliegen der Patienten erledigt, Termine vereinbaren, verschieben, stornieren, Auskünfte geben und das Ganze eben direkt mit der Umsetzung in allen Physiotherapie-Praxissoftwares. Und dadurch kommt eben auch die große Entlastung für die Praxen zustande. Und so können wir den Empfang hervorragend ergänzen, wenn auch mal da jemand ausfällt und es richtig stressig sonst wird.
Jetzt hast du, Radwan, ja ein bisschen vorgestellt, wie das aus Patientensicht aussieht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr jetzt in so in der ersten Zeit der Gründung natürlich auch Herausforderungen begegnet seid, die ihr so nicht erwartet habt. Was waren da so Themen, die aufgetreten sind, die ihr vielleicht auch mit bisherigem beruflichen Hintergrund vielleicht auch so nicht erwartet hättet?
Wir hatten mehrere Herausforderungen. Zuerst, dass wenn am Anfang keiner kennt uns und dass wir jetzt machen wir Outreach und dass wir erstmal eine Kollaboration mit ersten Kunden haben. Das war eine Herausforderung, bis Leute zurückkommen und wollen mit unserer erste Version und erste Prototyp arbeiten. Datenschutz in Europa ist stärker als in den USA. Das heißt, wir waren schon mit Zugriff oder Zugang auf manchen Modellen eingeschränkt. Und deswegen hatten wir nicht so eine große Wahl wie in den USA zum Beispiel. Die Herausforderung auch, eine, die dritte Herausforderung ist dieser Wow-Effekt. Ja, KI ist überall. Wenn man sagt, ja, okay, wir machen KI-Telefonassistent, Assistent, ja, okay, gibt es viele andere. Natürlich, wir haben eine echte USP im Vergleich zu der Konkurrenz und wir können ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber genau, das ist auch eine Herausforderung, wenn wir das sagen. Und ich würde sagen, die letzte, eine auch der Herausforderungen ist, ja, es gibt jetzt viele KI-Vibe-Coding und viele können ihre Prototypen aufbauen, aber diese Wechsel von Prototyping zu Production ist ganz andere Geschichte. Das ist ein Produkt, das wirklich kundenbedient und stabil und verlässlich läuft, ist eine ganz andere Geschichte als Prototyp.
Lass uns mal noch ein bisschen genauer reinschauen. Also, Dennis, du hast es ja ein bisschen schon beschrieben, wo ihr ansetzt, aber ich fände es jetzt nochmal interessant, einfach das mal so ein bisschen durchzuspielen anhand, also vielleicht auch an einer Journey von einem potenziellen Kunden, Patienten, der jetzt mit Despot in Kontakt kommt. Wie sieht da die Journey aus Kundensicht aus?
Ja, aus Kundensicht läuft es so ab, dass wir erstmal ein Gespräch kennenlernen und Demo-Gespräch mit dem Kunden machen. Es ist momentan so, dass die sich kaum vorstellen können, dass wir das abbilden können. Deshalb haben die immer viele Fragen, die wir dann erstmal beantworten und natürlich auch sofort eine Demo von unserem Produkt geben, dass die sich da sofort drin wiederfinden können und sehen, dass wir an die Cases gedacht haben, an deren Use Cases. Danach starten wir mit dem Kunden in eine kostenlose Testphase, sodass sie das Produkt ausprobieren können und auch in Einsatz bringen können. Dann stellen sie schon mal fest, dass das auch bei den Patienten gut ankommt und auch beim Team und eine Entlastung sich einstellt. Ja, und danach geht es dann weiter mit, je nachdem, wie sich der Kunde entscheidet, mit einem monatlichen Zusammenarbeit, sage ich mal, auf Monatsbasis oder natürlich auch längere Vertragslaufzeiten. Genau. Wir versuchen, das Ganze so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Wir erheben auch keine Onboarding- oder Einrichtungsgebühr oder so, weil wir stehen eben für Einfachheit, für Schnelligkeit und das leben wir. Und dementsprechend geht es bei uns immer sehr schnell los. Das heißt, zwischen Erstkontakt, dass Kunde auf uns zukommt oder wir im Gespräch sind und dann tatsächlich Go Live, das können wir am selben Tag bewerkstelligen, aber üblicherweise vergehen dann auch noch mal ein paar Tage. Ja.
Ist wahrscheinlich auch zusammenhängend mit dem Onboarding, dass man alle, die jetzt in der Praxis arbeiten, mit abholt, oder? Zu dem neuen System.
So ist es. Es sind nicht nur wir, die das Tempo bestimmen, sondern wir müssen uns auch an das Tempo der Praxis richten. Das heißt, wir haben ja einen sehr strukturierten Implementierungsprozess, wo wir einmal die Telefonintegration technisch prüfen, ob das beim Go Live dann auch stabil funktioniert, wo wir aber auch dann die Rezeptionskräfte alle mit an Bord holen und abholen, damit wir die auf unserer Seite haben, weil am Ende agieren die sehr viel mit dem System, und das muss einfach, genau, die muss man einfach mitnehmen.
Und wenn wir das uns jetzt aus Patientensicht anschauen, also ist es den Patienten, wenn sie anrufen in der Praxis und der KI-Assistent springt ein, ist es ihnen immer klar? Wie ist da so das User-Erlebnis dann auch, also das Patientenerlebnis, wenn sie mit dem Assistenten interagieren?
Es ist so, dass wir natürlich verschiedene Parameter einstellen können. Ich sage jetzt zum Beispiel mal die Sprechgeschwindigkeit unserer KI. Und hier sammeln wir natürlich viel Erfahrung und haben da jetzt einen Kompromiss eben, der sowohl für die jüngeren Patienten schnell genug ist, aber auch für die älteren Patienten ja in so einem Tempo ist, dass die auch gut mitkommen und mit dem System sehr gut interagieren können. Und das Patientenerlebnis ist dann so, dass sie eben sofort bedient werden. Ja. Das heißt, anstatt dass es irgendwie lange klingelt und sie auf einen Rückruf warten, können sie ihr Anliegen sofort erledigen und freuen sich dann darüber. Es gibt natürlich in Deutschland, das muss man einfach ganz klar sagen, auch Menschen, die eine sehr kritische Haltung gegenüber KI haben. Das ist einfach so. Und das wird sich im Laufe der Zeit natürlich ändern. Aber in dem Fall ist es dann eben so, dass auch die feststellen, dass es funktioniert mit dem System und ihr Anliegen einfach schneller erledigt ist, als wenn sie warten müssen.
Jetzt lasst uns mal ein bisschen reinschauen aus Business-Sicht, weil ich würde jetzt einfach mal mit euch die Kundenjourney durchspielen. Also am Anfang steht ja immer die Frage, wie erreicht man erstmal die Kunden, wie geht man auf die zu? Und ich glaube, du hattest es gesagt, Dennis, es ist ja gar nicht so einfach, überhaupt jemanden in der Praxis zu erreichen als Patient. Und nee, Radwan hat es gesagt, genau. Radwan hatte gesagt, er hat es ja selber versucht und es war nicht so einfach, einen Termin zu kriegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so die Entscheider in den Praxen dann anzutreffen. Also wie macht ihr so den ersten Schritt, um überhaupt in Kontakt zu kommen und überzeugen zu können?
Da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden, wie unsere ersten Schritte waren, wie wir angefangen haben und wie das auch heute ist. Ganz zu Beginn geht man natürlich, oder wir haben das so gemacht, dass wir in die Praxen reingelaufen sind einfach und uns vorgestellt haben und die gefragt haben, ob sie Lust haben, mal unseren Prototypen sich anzuschauen, sich vorstellen können, da zusammenzuarbeiten, einfach unter dem Aspekt der Validierung auch des Systems. Ne? I know it when I see it und das einfach mal zu zeigen. Und an der Stelle Kontakte zu knüpfen und auch in eine Co-Creation dann reinzukommen, mit Praxen, die da Lust drauf haben. Jetzt mittlerweile bekommen wir immer mehr Inbound, weil einfach das Problembewusstsein immer größer wird in der Zielgruppe, die sich auf die Suche machen und dann auch auf uns zu gehen. Und das ist dann natürlich deutlich angenehmer für beide Seiten. Genau.
Okay, dann das heißt, Word of Mouth ist ein ganz wichtiges Thema bei euch, Weiterempfehlungen. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt so das erste Gespräch gut überstanden, da ist Interesse dran. Wie geht's weiter?
Meinst du jetzt nochmal in Bezug auf die Onboarding-Journey?
Zum Beispiel, ja, also wie werden dann, also ihr habt jetzt den Entscheider, die Entscheiderin erstmal überzeugt. Gibt es dann eine kostenlose Testphase? Wie werden die Leute jetzt geonboardet? Du hast ja auch beschrieben, es ist nicht immer gleich schnell. Vielleicht kannst du es da einfach mal mitnehmen, wie aufwendig ist das? Wie geht's weiter?
Es ist natürlich so, dass auch noch vertragliche Themen zu klären sind. Das heißt, erstmal wird man sich natürlich inhaltlich einig, dann muss man auch die datenschutzrechtlichen Aspekte beleuchten, wo dann auch Formalitäten einfach zu klären sind. Das hängt dann so ein bisschen vom Tempo der Praxis ab, wie lange sie brauchen, das zu prüfen auch und zu unterzeichnen. Und wenn wir den Aspekt dann unter Dach und Fach haben, dann kann die kostenlose Testphase sofort losgehen. Und wir nehmen dann nochmal im Standardprozess des Rezeptions- und Empfangsteam einfach mit dazu, geben denen nochmal eine ausführliche Demo, stellen uns vor, damit die auch wissen, bei wem sie sich in Zukunft eigentlich melden können, wenn sie eine Idee haben oder wenn es auch mal einen Verbesserungsvorschlag oder ein Problem gibt. Das heißt, nachdem wir die Rezeption an Bord haben, die Geschäftsführung überzeugt ist, dann geht das Ganze auch schon sehr schnell los mit der tatsächlichen Beantwortung, der automatischen Beantwortung und Bearbeitung der Patientenanfragen.
Und
Und
vielleicht bin ich auch fühlen kann. Auch von der technischen Seite ist auch ziemlich straightforward. Also was wir machen ist, wir machen eine schnelle Onboarding-Session. Wir setzen alle Behandlungen, die Praxis bedecken kann. Welche Therapeuten haben Sie? Welche Prioritäten pro Therapeut? Was sind die Öffnungszeiten? Sowas. Also diese Sachen können wir schon direkt in ein Onboarding setzen. Und dann nächster Schritt wäre, okay, jetzt auf eurer Telefonanlage. Wenn keiner geht ran, also wenn die Praxis, wenn das Telefon besetzt ist oder keiner geht ran, dann werden die Anrufe zu uns weitergeleitet. Also die Praxis muss keine Software bei Ihnen installieren. Sie müssen nur eine Weiterleitung zu uns einstellen und dann kümmern wir uns um die Reste.
ist natürlich sehr smart, weil du keine großen Systeme, Schnittstellen bedienen musst. So klingt es zumindest jetzt für mich, wenn ihr das System selber ownt. Und da würde ich dann auch diese Customer Journey jetzt erstmal zumachen. Wenn jetzt die Leute geonboardet sind, wie messt ihr dann hinten raus auch die Effizienzsteigerung oder die Verbesserung für die Praxen? Was ist da so eure KPI, die ihr dann auch kommunizieren könnt an eure Kunden?
Genau. In unserem Software, wir haben eine Dashboard-Seite, wo wir alle KPIs zeigen und dann da messen wir die Effizienz. Die ist sowohl für uns und auch als auch für die Praxis sichtbar. Wir messen das zum Beispiel, eine der KPIs ist Ende-zu-Ende-Automatisierung. Ja? Wie viele der Aufgaben hat der KI-Assistent selber erledigt und keiner Rückruf oder Task erstellt? Das ist unser USP. Wir wollen wirklich die Aufgaben selber erledigen, also durch der KI. und nicht offene Aufgaben für die Praxis offen lassen. Wir haben andere quantitative KPIs, zum Beispiel die Verzögerung in den Antworten, also wie menschlich und schnell hört sich die KI an. Wir haben auch Akzeptanz-KPIs, zum Beispiel wie viele Leute, wenn sie die KI-Stimme hören, direkt auflegen. Das ist auch eine wichtige KPI für uns. Dann können wir die Beobachtung schauen, wie wir das verbessern können. Und natürlich qualitative KPIs, also qualitative Feedback ist von unseren Kunden, die sagen, ah, das hat nicht geklappt, könnt ihr bitte das besser machen, könnt ihr in dieser Situation was anderes machen und sowas und so weiter und so fort. Also die qualitative Feedback sind ziemlich sehr, sehr hilfreich. Wir wollen kein Overengineering für unser Produkt machen ohne Feedback von Kunden. Wir bauen auf, was der Kunde von uns möchte.
Kommen gleich nochmal auf den USP zurück, weil das interessiert mich auch nochmal genauer. Aber ich stelle mir auch so die Frage, wenn man so Demos anschaut, und ich weiß, Demos sind immer Demos, die sind von so Sprachassistenten, dann frage ich mich auch, wie stark das auch nach dem ersten Kontakt überhaupt noch eine Rolle spielt bei bestimmten Tasks, weil man hat ja in dem Gespräch jetzt auch nicht das Gefühl, dass das Problem weniger gut oder weniger schlecht gelöst wird, sondern dass es eigentlich ein gleichwertiges Weg zum Ziel ist, wenn man sich so mal so Demos anschaut. Ist es dann wirklich so, dass man an bestimmten Punkten, wie du sagst, auch so verstärkt Absprungsraten sieht? Also ich glaube, Dennis hatte gesagt, im ersten Kontakt, wenn man die Stimme hört, aber vielleicht gibt es ja noch so andere Absprungraten, wo ihr sagt, okay, da muss man für gewöhnlich dann immer ein bisschen nachsteuern. Gibt es da schon irgendwie Erfahrungswerte auf eurer Seite?
Es ist eben so, dass wir ein zweigeteiltes System haben. Das heißt, wir haben einmal den Smart AB und wir haben den Praxisassistenten. Diese beiden Produkte sind miteinander verzahnt. Wenn im Gespräch zwischen Patient und unserem System ein Thema aufkommt, was wir nicht definiert haben oder was die Praxis nicht definiert hat, unter dem Aspekt, das darf Deskbot automatisch machen, dann geht dieses Gespräch in den Smart AB. Dann findet eben einfach nur eine Klärung davon statt mit dem Patienten. Worum geht's? Wie können wir sie am besten erreichen? Was ist das genau für eine Verordnung etc.? Eben die physiotherapie-spezifischen Themen, die dann abgefragt werden. Und das heißt, wenn etwas passiert, wo ein Absprung sein müsste, versuchen wir das erstmal über den Smart AB zu klären. Und dann entsteht an der Stelle nochmal ein Task für die Praxis, sich das genauer anzugucken, wie sie das bearbeiten möchte. Für den Fall, dass jetzt ein Patient wirklich überhaupt nicht mit dem System zurechtkommt, kann auch einfach mal sein, dass beispielsweise die Verbindungsqualität einfach sehr, sehr schlecht ist, weil zum Beispiel die Kopfhörer nicht so gut funktionieren vom Anrufer. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das kann die Praxis entscheiden. Das entscheiden nicht wir, aber die Praxis kann auch einstellen, dass dann eine Weiterleitung zum Beispiel ins Backoffice stattfindet, wo dann, wenn jemand erreichbar ist, auch direkt sich jemand drum kümmern kann.
Jetzt nochmal ein Sprung zu den USPs. Radwan, du hattest gesagt, ihr unterscheidet euch ja in eurem Angebot auch von Marktteilnehmern oder Marktbegleitern. Wo würdest du denn sagen, was sind denn die wichtigsten USPs, die euch von euren Mitbewerbern unterscheiden?
Die wichtigsten sind Ende zu Ende erledigt, also die Aufgaben Ende zu Ende erledigt werden. Das heißt, wenn der Anrufer Termine buchen bei Physiotherapeuten also wenn der Anrufer Termine buchen möchte, können wir uns um diese Komplexität der Kalender, Terminkalender bei Physiotherapeuten. Zum Beispiel, das ist wie ein Entscheidungsbaum. Zuerst wollen Patienten mehrere Termine buchen, 6 bis 10, sogar manchmal bis 18 Termine. Die Art, die Dauer, die Häufigkeit der Termine ist auch abhängig von dem Rezept, was auf dem Rezept steht, welche Krankenversicherung hat die Person und sowas. Alle diese Komplexitäten kümmern wir uns darum und deswegen können wir so eine agentische KI-Assistent haben, der wirklich die Aufgaben selber erledigen kann. Unser Wettbewerber, es gibt zwei Teile. Ein erster Teil sind diejenigen, die Smart Anrufbeantworter Service haben. Das bieten wir auch an, falls die Kunden das wollen. Das nimmt die, also das führt ein Gespräch mit dem mit dem Patienten, mit dem Anrufer und kann eine Task für die Rezeption erstellen. Zweite, Sie können zum Beispiel einen Termin buchen oder zwei oder drei. Und mit einer, also mit Dauer, also alle diese Komplexität, keiner in Physiotherapiewelt bisher das machen kann. Und Integration in existierenden Praxisverwaltungssystemen, kennen wir keiner, der das macht. Das heißt, wir haben kein Parallelsystem, kein paralleler Terminkalender, sondern wir nutzen die Terminkalender in Praxisverwaltungssystem.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen einschätzen müsstet, seitdem ihr gestartet seid, wo würdet ihr euch jetzt selber auf eurer Gründerreise so ein bisschen einschätzen? Wo steht ihr jetzt? Und was waren vielleicht auch schon so erste Erfolge, die ihr für euch ja feiern konntet, hoffentlich? Ja,
wir haben wirklich schon große Schritte genommen und Meilensteine erreicht. Also für uns der erste große Erfolg war einfach in der Segmentierung und im Fokus klar zu werden. Weil, naja, wenn man sich den Gesundheitsmarkt anschaut, es gibt einfach viel, viel, viel zu tun. Und auch wenn man sich Arztpraxen anschaut, gibt es hier die unterschiedlichsten Spezialisierungen. Und dass wir es geschafft haben, eine Segmentierung und einen Fokus zu finden auf die Physiotherapeuten und diese Entscheidung auch zu treffen, die nicht so einfach ist, weil man dadurch natürlich auch gewisse Marktteile aktiv ausblendet, sage ich mal, durch den Fokus. Es war ein Meilenstein für uns, die dann auch die Entwicklung des MVPs in Co-Creation an der Stelle die Pilotpartner zu finden, die Lust haben, was Neues auszuprobieren, neue Wege zu beschreiten und das Ganze dann auch nach produktiv zu überführen, natürlich ein Riesenschritt. Und jetzt mittlerweile haben wir eine mittlere zweistellige Anzahl an Praxen, für die wir tätig sind, den Betrieb übernehmen und die Operations am Telefon. Das ist natürlich schon unglaublich, wenn man zurückblickt, weil zu Beginn der Journey ist einfach so viel Unsicherheit und man muss da schon fest dran glauben, an das, was man tut. Man muss Barrieren überwinden und Rückschläge hinnehmen und dann weitermachen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ist das schon der Wahnsinn, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir live sind, aus echtem Feedback in den Praxen lernen können und jetzt ein hochspezialisiertes Tooling mittlerweile anbieten, was in den Demo-Calls auch mittlerweile deutlich weniger Objections generiert, ne? Weil wenn du am Anfang eben mit einem MVP oder mit einem Prototypen in die Demo-Calls reingehst, mutig bist, du bist einfach mutig, du gehst rein und zeigst es, wie es ist und du merkst dann schon, okay, die sind noch nicht so ganz überzeugt, ja, das tut natürlich weh. Aber das ist genau das, wie man eben lernt, was sind denn die Punkte, was sind denn die wichtigen Punkte, was ist es denn jetzt, was fehlt? Und so jetzt ein hochspezialisiertes Tooling zu haben, wo in den Demo-Calls die Praxen einfach schon überzeugt sind, weil sie sehen, das ist meine Welt hier, das passt zu uns, zu unserer Praxis, das ist toll.
Ja, es ist ja für euch auch gar nicht so unrelevant, direkt auch eine größere Anzahl an Praxen zu gewinnen für eure Idee, weil du hattest es mir im Vorgespräch ein bisschen verraten, ihr seid gebootstrapped. Das heißt, es ist auch relevant, wie ihr die Praxen geonboardet bekommt und damit ihr auch einen Cashflow reinkriegt. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell hinter Despot aus?
Wie gesagt, es ist eine SaaS-Lösung. Das heißt, die Praxen können sich für verschiedene Laufzeiten, Subscription-Laufzeiten bei uns entscheiden und bekommen natürlich auch einen Discount für längere Laufzeit, weil das für uns einfach die Planungssicherheit erhöht. Für die Praxis aber auch eine Preisgarantie für die Laufzeit, ist ja ganz klar. Das heißt, wir nehmen eine monatliche Gebühr pro Vollzeitkraft, pro Vollzeitäquivalent, jetzt nicht die Rezeptionsmitarbeiter, sondern pro Vollzeittherapeut. Und dementsprechend haben wir ein stabiles, gleichbleibendes Pricing für die Praxen, das nicht volatil ist von Monat zu Monat, sondern es ist einfach klar, wie sich das entwickelt. Und diese Subscription-Fee pro Therapeut wird noch ergänzt durch eine Grundgebühr, die wir von der Praxis pro Monat nehmen. Wir haben keinerlei Onboarding-Gebühren und Konfigurationsgebühren etc. Grund dafür ist, dass wir für Einfachkeit und Schnelligkeit stehen. Und jetzt hier eine Konfigurationsgebühr zu nehmen, würde, ja, das entspricht nicht unserer Vision, dass das Ganze unkompliziert ist, schnell, nutzerfreundlich, wenig Einrichtungsaufwand. Und nach der Testphase beginnt dann eben die Abrechnungsperiode. Wir starten dann üblicherweise mit einem monatlichen Modell oder in manchen Fällen, wenn die Praxis schon voll überzeugt ist, auch direkt mit längeren Laufzeiten. Da freuen wir uns natürlich dann besonders.
Jetzt haben wir so ein bisschen den Ist-Zustand beleuchtet. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was sind denn so die Meilensteine, Ziele, die ihr euch jetzt kurz- und mittelfristig vorgenommen habt? Ich weiß, Startup-Umfeld, da schaut man jetzt nicht Jahre weit voraus, aber deswegen auch vielleicht einfach, was habt ihr euch dieses Jahr noch vorgenommen? Was steht so als nächstes, vielleicht auch nächstes Jahr an größeren Themen an? Was sind eure Ziele, Meilensteine, die ihr anvisiert?
Ja, ich würde sagen, erstmal, also wir wollen nicht zu schnell, zu stark wachsen, weil für uns das Wichtigste ist das Produkt, das das echte Problem löst. Also wenn wir dann 1000 Kunden auf einmal haben, dann haben wir tausende Feedbacks und das Produkt läuft nicht ganz richtig, dann wollen wir wirklich das richtig machen. Das ist also die iterative Arbeit mit unseren Kunden ist uns jetzt wichtiger, ständige Feedback bekommen. Und trotzdem haben wir eine Ambition, dass ja, nach einem Jahr unserer Startup-Gründung möchten wir 100 Praxen an Bord schon haben.
Und die Zielgruppe der Physiotherapie, jetzt, das habe ich gar nicht eingangs gefragt, warum genau Physiotherapie? Das wäre vielleicht auch nochmal spannend, aber wollt ihr bei der Zielgruppe erstmal bleiben oder ist es gar nicht so relevant, in welchen Praxen eure Software, eure Lösung zum Einsatz kommt?
Ja, man meint ja immer so, die verschiedenen Segmente sind vielleicht sich gar nicht so unähnlich. Wir sehen das ein bisschen anders. Aus unserer Sicht lohnt sich ein starker Fokus, weil die sich dann doch einfach unterscheiden, zum Beispiel gerade Physiotherapiepraxen von jetzt Arztpraxen. In der Physiotherapie ist die Terminvergabe komplex. Da ist viel zu beachten. Man sollte keine Fehler machen, sonst gibt es Kassenregresse. Dementsprechend bleibt unser Fokus auf den Physiotherapiepraxen und, ja, ich sage mal, angrenzende Heilmittel. Ja, Podologie, Logo, Ergo wären vielleicht Gebiete, in die man in Zukunft zusammenarbeiten kann mit den Praxen. Und der Fokus bleibt. Warum ist der Fokus da? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen durch die vielen Erfahrungen, die wir in dem Bereich haben, zum anderen aber auch durch die Unterversorgung an digitalen Lösungen für dieses Segment. Wir sehen in dem Segment durch unsere USPs mit den Integrationen in alle Praxissoftwares und dass wir in der Lage sind, Ende zu Ende die Komplexität abzubilden und die Anliegen zu bearbeiten, einen Blue Ocean. Das heißt, wir können hier einiges verändern, tatsächlich. Der Wettbewerb aus unserer Sicht im ärztlichen Umfeld ist deutlich größer im Verhältnis zur Marktgröße. Das heißt, das Segment ist sowohl für uns attraktiver, wir können unsere Expertise besser einbringen, weil wir eben ein System bauen, was hochspezialisiert ist und die Komplexität beherrscht. Das heißt, hier können wir uns besser differenzieren und ein unterversorgtes Marktsegment, unterversorgt im Sinne von, es gibt einfach nicht so viele Tools, smarte Tools. Und wenn es die gibt, dann kann man sie nicht mit den Praxissoftwares verknüpfen, versorgen. Ja.
Ja, super spannend. Also ich bin dann natürlich gespannt, was wir so in einem halben Jahr sehen oder auch im Jahr sehen, wo ihr euch dahin bewegt. Wir haben ja so ein bisschen persönlich angefangen in diese Podcast-Episode und was wir gerne im Podcast machen, ist, dass wir dann auch nochmal zwei persönliche Fragen zum Schluss stellen. Und das sind so unsere Rapid-Fire-Questions. Also da bitte gerne kurz und knapp darauf antworten. Ich würde die Frage trotzdem gerne jeweils an euch beide stellen. Deswegen fängt gerne einer an und dann der nächste nimmt die Frage dann gleich auf. Und die erste Frage wäre, was ist das Erste, was ihr morgens macht, um gesund in den Tag zu starten? Oder aber alternativ, wenn ihr morgens keine Routine habt, vielleicht habt ihr irgendwie generell eine Routine im Tag, um so ein bisschen auf den Gesundheitsaspekt in eurem eigenen Leben, im Startup-Umfeld trotzdem zu bewahren.
Cappuccino, ganz klar. Für einen gesunden Start in den Tag brauche ich das einfach am Morgen. Und ja, wenn die Kaffeemaschine nicht läuft, wenn die Bohnen alle sind, wenn die Milch nicht da ist, da ist dann erstmal Krisensitzung hier bei mir. ja.
Ich möchte gerne sagen, joggen gehen und eine meditative Yoga machen, aber wir haben keine Zeit, wir müssen die Startup gründen, also Kaffee.
Okay, dann sind wir schon mal bei Kaffee alle drei geeint, weil das brauche ich auch, um in den Tag zu starten. Die zweite Frage ist, wenn ihr einen Gesundheitsmythos aus der Welt schaffen könntet, welcher wäre das?
Gute Frage. Digitalisierung in Gesundheitssystemen ist nicht möglich. Das ist aus meiner Sicht ein Mythos, denn das geht. Man braucht einfach nur den Mut, das auch auszuprobieren und den Willen, was zu verändern und einfach auch loszulegen und nicht alles bis ins letzte Detail zu zerdenken, so dass man immer nur in Pilotprojekten stecken bleibt, die am Ende nicht weiter verfolgt werden. Es geht, Digitalisierung auch in Deutschland ist möglich im Gesundheitssystem.
Ja, würde ich sagen, also wenn wir in der Physiotherapiewelt bleiben, würde ich sagen, das Mythos ist, Physiotherapeuten geben gerne Massagen.
Hörte die Zielgruppe bestimmt gerne jetzt, wenn du damit aufräumst. Also, wir sind am Ende der Podcast-Episode angekommen, aber ich will euch natürlich nicht entlassen ohne die wichtige Frage, wo kann man mehr zu euch erfahren, aber auch natürlich mehr zu Deskbot.io erfahren, weil das packen wir natürlich dann alles auch in die Shownotes.
Am besten verbindet euch mit uns über LinkedIn. Wir antworten gerne auf eure Fragen, vernetzen uns gerne mit euch und besucht uns auch auf unserer Website deskbot.io. Ja, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir tauschen uns immer gerne über das Thema aus und auch, was natürlich in der Gesundheitswelt gerade passiert. Ja.
Danke Radwan, danke Dennis. Es hat mich gefreut, dass wir heute über eure Gründung sprechen konnten. Und das Gute ist, wir hören uns nächste Woche ja nochmal. Deswegen erstmal bis dahin, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Peter.
Danke, Peter. Wir freuen uns drauf.